Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 219 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 28. März 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk gehen wir auf eine vielleicht bald unter möglichen Umständen und manchmal ein bisschen kommende Pflicht zur Elementarschadenversicherung ein.
Gespräche haben wir heute zwei für Sie. Wir waren nämlich auf der MMM-Messe der Fondsfinanz unterwegs und haben dort Matthias Pendel von Standard Life und Frank Rottenbacher vom AfW Bundesverband Finanzdienstleistung vors Mikro geholt.
Und in den News der Woche geht ein ehemaliger Fußballprofi in Sachen Verletztengeld leer aus. Vermittler trauen sich nicht an Gewerbekunden heran, zeigt eine Analyse. Die Talanx muss Strafe zahlen und eine Studie klärt endlich den Begriff reich sein.
Werbung. Seit vielen Jahrzehnten ist Signal Iduna Experte für die Absicherung von Beamten. Als zuverlässiger Partner der Polizei bieten wir insbesondere dieser Zielgruppe eine passgenaue Dienstunfähigkeitsabsicherung. Aber auch für andere Beamtenzielgruppen haben wir die perfekte Lösung. Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. Signal Iduna liefert die passende Dienstunfähigkeitsabsicherung. Hashtag füreinander da. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie den Signal Iduna Maklerblog. Den Link finden Sie in den Shownotes. Aus der Redaktion. Hallo zum Schmolltalk.
Hallo zum Schmolltalk.
Das Thema heute, Scholle, ist
ja
Politik.
Ah, wir haben da erstmal die bahnbrechende Erkenntnis. Für alle, die immer sagen, dass immer nur die Grünen vorschreiben und verbieten wollen. Nee, das können wohl auch die CDU und die SPD.
Es geht nämlich um eine Pflicht zur Elementarschadenversicherung, auf die sich beide wohl geeinigt haben sollen, verlautet es aus Berlin.
Da ist was durchgesickert.
Genau.
Genau, wie Wasser im Keller. So, und ne, und genau, und offensichtlich sind sich die beiden bald vielleicht unter möglichen Umständen Koalitionäre Union und SDP. Da komme ich wieder geoutet als SDP-Fan. SPD. Wollen wohl die Elementarschadenpflichtversicherung, was für ein schönes Wort, einführen. Das heißt, jeder, der eine Wohngebäudeversicherung abschließen will oder muss, beziehungsweise als Hausbesitzer braucht man die ja, hat dann quasi den Elementarschutz mit drin.
Mhm.
Ja.
Ja.
So, das lassen wir jetzt erstmal wirken und dann, jetzt hat der genau. BVK sich auch geäußert schon und findet das, Schmidt, was denkst du?
Ich tippe nicht so gut.
Falsch getippt, also war ja nur 50% Fehlquote. Doch, die finden das gut. Die finden das tatsächlich gut. Und derzeit haben wir ja eine Elementarschadenpflichtversicherungsdurchdringung in der Wohngebäudeversicherung von ungefähr knapp über 50% in Deutschland. Und das würde dann natürlich ganz ordentlich hochgehen.
Weil es eben keine Pflicht ist, so wie du das in dem Wort gerade sagtest.
Richtig. Ah, genau.
Die Pflicht fehlt und deswegen, das kennen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja wahrscheinlich aus Ihrem Beratungsalltag, gibt es Leute, die eben sagen, nee, will ich nicht. Oder die vielleicht auch gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Oder die nicht wissen, dass eine normale Wohngebäudeversicherung eben bei Starkregen und so weiter überhaupt nicht greift. Mhm. Genau. Und deswegen ist der ist die Durchdringung noch ausbaufähig. Und damit
Richtig.
Sich da endlich immer was tut, hat die Politik sich offensichtlich gedacht, dann machen wir eine Pflicht draus.
Genau. Und ich meine, die CDU hatte das sogar im Wahlprogramm als einzige.
Ja.
Und der BVK hat dann noch weiter ausgeführt. Das ist noch unklar. Man müsste noch diskutieren, ob es eine Opt-out-Variante gibt, dass die Leute, also die Kunden dann sagen können, nee, will ich nicht, ist mir unwichtig. Und ob man das aber erst nach einer Beratung durch einen Vermittler, Makler oder Ausschließlichkeit machen kann. Das werden wir dann mal sehen.
Das werden wir sehen, ja.
Womit wir bei dem großen Thema, bei dem großen Wort Vernunft angekommen sind, Frau Schmidt, ne?
Wie finden wir das denn, ja?
Ja, wie finden wir das denn? Und da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe immer ein bisschen Problem, wenn der Staat was vorschreibt.
Mhm.
Aber manche Sachen muss man wahrscheinlich einfach vorschreiben, weil die Vernunft das nicht regelt. Das ist ein bisschen, und jetzt könnt ihr mich alle verhauen, aber es ist ein bisschen wie beim Tempolimit auf der Autobahn.
Dünnes Eis.
Ganz dünnes Eis, ich weiß. Schmähmails bitte an
redaktion@fifflemünster.de.
Genau, wow, genau. Schimpft bitte gerne dort mit mir. Aber es ist wirklich so ein Ding. Sollte man die Leute dazu zwingen? Vielleicht schon, oder?
Also ich glaube, ich bin da ja auch zwiegespalten tatsächlich. Ich bin Volkswirtin und denke auch immer an die mündigen Bürger, der das eigentlich selbst entscheiden sollte. Allerdings liest man ja halt im Nachhinein nach solchen Flutkatastrophen auch immer wieder von Leuten, die sich eben nicht versichert haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob das immer eine aktive Entscheidung ist oder ob es eben auf Unwissenheit beruht. Mhm. Und nicht alle Leute lassen sich ja leider beraten, weil dann wäre das die Quote wahrscheinlich deutlich höher.
Wahrscheinlich schon. Mhm.
Aber wenn man halt dann irgendwie bei Check24 oder so seine Wohngebäudepolice abschließt, dann geht der Punkt vielleicht einfach unter und man denkt, du hast ja schon alles versichert in der Wohngebäude, aber eben nicht Starkregen und Co. Also bin ich einerseits, denke ich, ja, eigentlich sollte man das selber regeln. Andererseits denke ich mir, die Fälle von Extremwetterereignissen nehmen ja nun auch zu, dank des Klimawandels. Mhm. Und es kann halt dann auch nicht immer irgendwie der Steuerzahler ran, der dann die Leute auffängt, ne? Also es muss halt dann auch mal ein bisschen Privatvorsorge eben dann noch da sein, die das dann eben auffängt.
Denn ich glaube, das ist so eins der Hauptprobleme. Wenn dann die Nichtversicherten das akzeptieren würden, dann ist es halt so. Aber dann wollen ja auch gerne mal, oder der Staat soll ja dann mit Steuergeld einspringen. Und da hört dann, muss ich eben auch immer sagen, da hört dann wieder der Spaß auf. Das ist dann also nicht nur ein Versichertenkollektiv, das ist ein Volkskollektiv, das dann komplett zahlen soll. Und wenn jetzt alle aber elementar versichert sind, dann haben wir ein Versichertenkollektiv und die stehen dann alle füreinander ein. Und was wir jetzt auch festgestellt haben, Schmiro, du bist ja in Hessen gerade. Und ich bin ja hier im Norden.
Genau.
Das kann jeden erwischen.
Ja.
Es kann jeden erwischen. Wir haben hier, selbst im Norden könnte man sagen, Hamburg, da fließt das ja einfach in die Elbe rein oder in die Alster oder, und von da ist es ja nicht weit zur Nordsee. Achtung, es ist sehr weit zur Nordsee. Aber davon ganz abgesehen, nee, ist nicht. Also wir haben hier in Hamburg-Basbüttel vollgelaufene Keller gehabt nach dem Starkregen, weil einfach die Kanäle, die Abflusskanäle zu klein sind. Und Schmiro, als wir noch in Winterhude gesessen haben, da haben wir ja auch gesehen, da stand das Wasser nach dem Wolkenbruch hüfthoch in der Straße.
Ja, genau. Ja, und auch, also ich persönlich habe auch, also meine Mutter hier in Hessen, in der Nähe von Frankfurt, die hat halt auch, auch nach Starkregen ganz klassisch, kam das Wasser da im Keller durch die Kanalisation hoch. Es gab noch kein Rücklaufventil, jetzt haben wir eins.
Eine aber tolle
Versicherung,
Idee.
Aber meine Mutter war Gott sei Dank elementarschadenversichert. Das heißt, der Versicherer hat die, ich glaube 4.000 Euro waren es insgesamt oder 5.000, hat alles sauber bezahlt, ohne zu murren. Mhm. Und ich habe in Hamburg in meiner Bude tatsächlich keine Elementarschadenversicherung, weil ich auch irgendwie oben im 4. Stock wohne. aber auch da,
kommt das Hochwasser selten hin.
Bei einem Starkregen, ja tatsächlich, wenn es so hoch kommt, dann haben wir andere Probleme. Aber, aber auch da war aber letztes Jahr irgendwann im Herbst ein Starkregenereignis in der Straße und es ist trotzdem aber dann auch in den Keller gelaufen. Und so hatte ich dann doch wieder irgendwie nasse Sachen im Keller. Gut, das ist im Keller hatte ich jetzt nichts Weltbewegendes drin, aber es kann wirklich jeden treffen. Also der Regen kommt überall hin. Und die Kanalisation ist tatsächlich in vielen Fällen nicht unbedingt auf diese riesigen Wassermengen dann ausgelegt. Und dann kommt es
gerne halt überfordert, hoch. Wir haben hier bei uns zu Hause haben wir so eine kleine Schwelle vor der Außentreppe zum Keller hin. Aber wir haben auch immer mal wieder Nachbarn, die meinen, sehr großflächig pflastern zu müssen. Das heißt, das sickert da auch nicht mehr so schnell ein. Und ein Starkregen, die Schwelle ist drüber und dann läuft das erstmal in den Keller rein. Mhm. Also das sind so solche Sachen, das ist schon unfassbar, was da manchmal runterkommt. Insofern finde ich das erstmal nicht schlimm, dass es jetzt wohl doch als Pflicht kommt.
Ja, ich glaube, ich bin gut. Insgesamt eigentlich auch eher ganz, sehe ich das eher pro. Positiv. Ja.
Ich meine, beim Auto ist ja auch Haftpflicht, Pflicht, Kfz.
Ja.
Also das sind ja so solche Sachen, ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Genau. Haben wir uns eine Meinung gebildet, ne, Schmidt?
Wir haben uns eine Meinung gebildet. Wir sind jetzt natürlich sehr gespannt, wie es dann ausgestaltet werden soll. Das wird dann nochmal spannend, aber ja, erstmal sagen wir, okay.
Daumen hoch.
Daumen eher hoch, ja.
Genau. Jetzt hätten wir gerne auch die Daumen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Schicken Sie bitte Ihren Daumen an redaktion@pfefferminzia.de. Das haben wir ja schon mal gesagt. Die sagen wir auch sehr gerne immer wieder. Also, welche Meinung haben Sie da draußen an den Radiogeräten?
Genau. Und vielleicht auch aus Versicherersicht. Wie finden Sie das denn als Versicherer? Das würde mich auch mal interessieren. Finden Sie das gut? Oder sagen Sie, ach nö, jetzt hört mal auf damit? Oder?
Wir werden zu Geschäft gezwungen.
Wäre einfach mal spannend. Und falls sich keiner meldet, dann fragen wir vielleicht selber einfach mal einen Versicherer, wenn ich mal konkreter bin. Das hören Sie dann hier im Podcast.
Das war eine Drohung. Es gibt eine Umfrage.
Genau, ja. Ja, genau. Gut, dann weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Vergangene Woche hatte der Maklerpool Fondsfinanz wieder zu seiner alljährlichen MMM-Messe in München geladen. Auch Pfefferminzia war natürlich vor Ort und die Kollegin Barbara Box hatte das Branchentreffen genutzt, um interessante Gäste zu interviewen. Wir starten mit Frank Rottenbacher, Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW. Er gibt einen Ausblick auf die politische Großwetterlage. Na dann mal los.
Ich spreche hier mit Frank Rottenbacher vom AFW. Hallo Frank, voll schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Wie schätzt du denn die politische Großwetterlage gerade in Deutschland ein?
Ja, es ist eine sehr spannende Phase, in der wir uns im Moment befinden. Jetzt haben wir heute die Abstimmung über das Sondervermögen. Mal sehen, ob die durchgeht. Aber insgesamt ist natürlich für uns als Vermittlerbranche wichtig, was dann in den Koalitionsverhandlungen am Ende des Tages bei rauskommt. Und da bin ich erstmal froh, dass es nur zwei Parteien gibt, die eine Regierung schmieden werden. Das werden ja höchstwahrscheinlich CDU und SPD sein. Ja, zwei einigen sich dann vielleicht doch noch immer leichter auf etwas, als wenn dann gleich drei Parteien am Tisch sitzen. Das hatten wir bei der Ampel. Koalition in der letzten Legislaturperiode, dann wird sehr viel tot diskutiert und da kommt gar nichts voran. Was mich so ein bisschen unruhig stimmt, ist, dass es gibt 16 verschiedene Verhandlungsgruppen mit jeweils 16 Verhandlern und nur ein Thema beschäftigt sich so richtig mit dem Thema Finanzen und da taucht das Wort Rente, von privater Altersvorsorge reden wir also gar nicht, taucht gar nicht auf in der Überschrift. Oh Gott. Insofern ist es also nicht überrepräsentiert, um es mal vorsichtig zu formulieren und da wenn ich eine Hoffnung Ausdruck geben kann, vielleicht wenn die jetzt weniger Details in so einen Koalitionsvertrag reinschreiben als beim letzten Mal. Letztes Mal hatten wir so einen über 100 Seiten langen Koalitionsvertrag, der sehr ausformuliert war. Und dann war es aber in den Detailverhandlungen, haben die sich so verhakt, weil auch schon so viel geklärt war durch eben eine kleine Arbeitsgruppe und dann kamen die großen Fraktionen, wollten noch was haben und dann ist am Ende des Tages eben so gut wie gar nichts passiert. Und meine Hoffnung ist jetzt eigentlich, dass man sich vielleicht auf nur wenige große Schritte einigt und dann im Tun aber auch wirklich mal in die Umsetzung kommt, ja, weil jetzt noch nicht dann die ganzen Details klar sind, sondern dann mit den Fraktionen, mit den auch Experten, dass man dann dort über die jeweilige Umsetzung spricht. Das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und viel weniger als bei der letzten Legislaturperiode kann ja gar nicht passieren, weil am Ende hatten wir ja mit dem Gesetz für die private Altersvorsorge hatten wir eigentlich wirklich eine gute Idee und die ist auf den letzten Metern ist sie eben gescheitert durch die Neuwahl. Insofern hoffe ich, dass jetzt die CDU den Faden aufnimmt, das hat sie schon signalisiert und da weiterarbeitet.
Wenn du dir außer der Altersvorsorge, außer diesem Depot noch was wünschen würdest oder dürftest, was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir erstmal eine Regulierungspause wünschen. Wir haben in den letzten Jahren wahnsinnig viele Regulierungen bekommen und die hatten immer ein Ziel. Also in den Gesetzestexten steht ja immer vorne drin, was damit erreicht werden soll. Und das mal zu überprüfen, ob das wirklich erreicht wurde, ja, und zwar objektiv mal überprüfen und dann nicht in diesen automatischen Reflex zu verfallen, wenn ich es nicht erreicht habe, setze ich noch eine Schippe drauf, sondern überlege, vielleicht nehme ich auch mal was weg oder mache es anders. Das fände ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber wir sind ja gerade bei Wünsch dir was, wenn diese Episode des Interviews richtig interpretiere. Ja, das wäre etwas, ja, mal zur Ruhe kommen, auswerten, was bringt uns wirklich qualitativ nach vorne als Branche, was nicht. Und das, was uns nicht nach vorne bringt, eben abschaffen und stattdessen an den Baustellen arbeiten, was uns eben nach vorne bringt. Das fände ich super spannend, das mal in Ruhe zu machen und dass wir vielleicht dann auch als Branche mal so ein bisschen vor die Welle kommen und nicht immer nur getrieben sind. Aber das wird schwierig, weil in Brüssel natürlich wieder viele Regulierungen noch anstehen. Und da ist der nationale Gesetzgeber ja manchmal nur der Umsetzer letztendlich.
Und was sollte abgeschafft werden?
Ja, wir haben ja ganz viele bürokratische Regulierungssachen, die letztendlich ja die Vermittlerinnen und Vermittler daran hindern, länger beim Kunden zu sein und ihn wirklich zu beraten. Mhm. Ja. Da hoffe ich auch auf das Thema KI. Ja, das ist ja, schwirrt ja hier auch über die Messe. Das ist ja klar, aber das ist natürlich etwas, wenn das den Vermittlerinnen und Vermittlern Zeit bringen kann, dadurch, dass KI sinnvoll bürokratische Regulierungssachen übernehmen kann. Mhm. Ja, dass die Vermittlerin, der Vermittler mal wieder das machen kann, wofür er eigentlich mal angetreten ist, nicht beim Kunden sein, den Kunden zu beraten, zu betreuen, dann auch den Mehrwert gegenüber der KI auszuspielen. Das finde ich super spannend.
Wie könnte das denn konkret aussehen?
Na gut, es gibt ja schon Softwaren, die, wenn man die Beratung aufnimmt, ja, die das dann automatisch eben zusammenfassen, auch Gesprächs- oder wieder Beratungsanlässe erkennen und das automatisch auf Termin legen und diese ganzen Prozesse dann eben automatisiert für den Vermittler abspeichern, dokumentieren, aber eben auch beim Vertrieb dann wieder unterstützen, ja, indem diese Gespräche analysiert werden. Was hat der Kunde gesagt, was er vielleicht in 1-2 Jahren machen will, was er haben wird, und dann diese Gesprächsanlässe wieder auf den Tisch zu bringen. Das sind natürlich super Beispiele für KI-Anwendungen.
Benutzt ihr sowas schon im AFW oder kümmert ihr euch darum?
Also wir haben Fördermitglieder, die das entsprechend schon anbieten. Letztendlich für uns als AFW ist es ja, wir sind ja keine Produktanbieter, sondern wir kümmern uns drum, dass dann der gesetzliche Rahmen das möglich macht. Oder unser eigentlicher Auftrag ist ja, dass Vermittlerinnen und Vermittler, insbesondere die Maklerinnen und Makler, ihre Unabhängigkeit weiter ausüben können. Und insofern für diese Rahmenbedingungen auch im gesetzlichen Bereich zu sorgen, das ist unser Hauptgeschäft.
Ja, mal gucken, wie das alles weitergeht, auch mit der Regierung.
Das wird eine super spannende Zeit jetzt, ja genau, weil wir viel zu tun haben.
Ja, dann danke ich dir für die Einblicke.
Sehr gerne.
Das war sehr interessant. Vielen Dank.
Freut mich. Alles Gute, viel Erfolg noch hier auf der Messe.
Als zweiten Gast hat Barbara mit Matthias Pendel gesprochen. Er ist Vertriebschef bei Standard Life. Und hier geht es um die Themen Generationenberatung, Ruhestandsplanung und die spannende Zielgruppe der Menschen 50+.
Hallo Matthias, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Barbara.
Wir sprechen ja heute über das Thema Generationenberatung und die Kundengruppe 50+. Was unterscheidet denn die Zielgruppe 50+ von anderen und was macht sie denn so speziell attraktiv für Makler?
Ja, also Zielgruppe 50+ ist natürlich in einer Situation im Leben, wo schon ganz viel passiert ist, wo schon zum Beispiel fürs Alter vorgesorgt worden ist, wo Vermögen angesammelt wurde, aber auch schon in einem Alter, wo man schon über den Ruhestand nachdenkt. Und tatsächlich macht das für den Makler das so attraktiv, weil eben schon Vermögen aufgebaut ist, mit dem man arbeiten kann, mit dem man gestalten kann, mit dem man planen kann. Mhm. Auf der anderen Seite aber Beratungsbedarf da ist, also die Notwendigkeit wirklich auch vom Kunden wirklich gesehen wird, dass Beratung wertvoll ist, die dann hilft, um den Ruhestand zu gestalten, der zwar noch einige Jahre in der Zukunft liegt, aber jetzt schon geplant werden kann.
Was ist denn so der Unterschied bei einer klassischen Ruhestandsplanung oder bei einer klassischen Altersvorsorge? Wo sind da die Unterschiede?
Der größte Unterschied liegt darin, dass die Altersvorsorge dafür da ist, erstmal für das Alter vorzusagen, also Vermögen aufzubauen, zu sparen, durch Konsumverzicht oder durch einfach in die richtigen Dinge zu investieren, um am Ende, wenn dann der Ruhestand da ist, ausreichend Vermögen zur Verfügung zu haben, was dann, und da sind wir bei der Ruhestandsplanung, in der Ruhestandsplanung verwendet werden kann.
Ah, okay.
Ja, also Altersvorsorge ist Vermögen aufbauen und Ruhestandsplanung ist Vermögen verwenden, dann tatsächlich in Form von Rente, aber auch flexibel verwenden zu können für das, was dann im Alter wichtig ist.
Und wie macht man das am besten, so eine Ruhestandsplanung?
Ja, indem man sich rechtzeitig damit auseinandersetzt. Deswegen reden wir auch über die Zielgruppe 50+ und nicht schon 60 oder 70+. Rechtzeitig damit auseinandersetzen, am besten unabhängig beraten lassen von gut ausgebildeten Beratern, die dann dabei unterstützen, sich in diese Situation hineinzuversetzen, sich bewusst zu machen, wie die Situation dann mit dem 65., 67. Lebensjahr tatsächlich ist. Und dann, und das ist die große Chance, eben auch nochmal nachzujustieren. Diese Zeit bis dahin nochmal zu nutzen, um beispielsweise die letzten Meter vor dem Ziel noch Vermögen aufzubauen. Also noch weiter fürs Alter vorzusorgen, damit dann auch ausreichend Kapital vorhanden ist, um es dann verwenden zu können.
Und das, also Altersvorsorge ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema. Was müssen Vermittler denn wissen, so, und was für Qualifikationen müssen sie überhaupt haben, damit sie ihre Kunden gut beraten können?
Ruheplanung ist noch ein Stück komplexer tatsächlich als das Thema Altersvorsorge. Denn in erster Linie geht es bei der Altersvorsorge ja darum, einfach rechtzeitig anzufangen, ausreichend viel vorzusorgen, am Ende ausreichend viel zu haben. Bei der Ruhestandsplanung kommen noch zusätzliche Themen dazu. Denn da kommt es wirklich darauf an, wie ist die persönliche Situation des Kunden? Und damit meine ich nicht nur seine oder ihre ganz persönliche Situation, die familiäre Situation. Es gibt so viel unterschiedliche Familienmodelle oder Modelle im Alter. Ein Leben kann sehr bunt sein und am Ende muss das in der Ruhestandsplanung berücksichtigt werden. Und das macht das Ganze tatsächlich komplex. Auf der anderen Seite, mit den richtigen Lösungen, kann man diese Komplexität auch vereinfachen. Denn es kann in der Situation schon an die nächste Generation gedacht werden. Es kann natürlich die eigene Vorsorge dadurch gesichert werden. Und damit meinen wir auf der einen Seite, laufende Einnahmen müssen gesichert sein, weil es gibt auch im Alter laufende Ausgaben. Auf der anderen Seite aber eben auch die Flexibilität. Ich möchte mir mal was gönnen, ich möchte mir mal was leisten, ich möchte in Urlaub fahren. Und solche Situationen sind im Alter sicher gerade zu Beginn des Ruhestands oft da. Denn die Leute sind ja da noch fit, ganz oft.
Gibt es denn so einen Standardkunden oder so Standardlösungen, die richtig gut sind für alle Kunden, auf die man dann aufbaut? Oder wie ist das?
Ja, wir kombinieren zwei Lösungen. Auf der einen Seite eine Rente. Denn wir sagen, laufende Ausgaben sollten möglichst mit laufenden Einnahmen gedeckt sein. Ja. Und auf der anderen Seite ist aber die Lebenserwartung im Rentenalter noch so groß, dass auch der Kapitalmarkt auf der anderen Seite noch genutzt werden kann und damit eine sehr flexible zusätzliche Alternative genutzt werden kann. Das kann eine vorgebundene Lebensversicherung zum Beispiel sein, die dann genutzt werden kann, um Kapital zu investieren und dann, wenn es gebraucht wird, davon zu profitieren. Also auch Geld wieder rauszunehmen, Teilauszahlungen vorzunehmen oder zusätzliche Auszahlpläne, also auch monatliche Auszahlungen, wenn sie denn notwendig sind. Diese beiden Alternativen kombiniert passen dann wiederum, so komplex die Situation auch ist, fast immer.
Gerade rauschen ja so die weltweiten Börsen runter wegen Trump. Und ist das was eure Kunden beschäftigt? Macht ihr das nervös gerade?
Das beschäftigt die Kunden natürlich. Sie sehen es ja in den Nachrichten. Viele Kunden setzen sich damit auseinander, fragen uns auch, was kann ich tun? Was gibt es für Möglichkeiten? Und wir setzen da gerade in der Ruhestandsplanung auf möglichst breite Diversifikation, möglichst breit gestreut auf der einen Seite. Und da meine ich diesen flexiblen Teil, den wir gerade besprochen haben. Auf der anderen Seite müssen Sie sich bei der Rente überhaupt keine Gedanken darüber machen, denn die ist voll garantiert in der Höhe. Okay. Und auch in der Länge, weil nämlich lebenslang. Voll garantierte lebenslange Rente, sicherer geht's gar nicht mehr.
Ja, das waren soweit auch meine Fragen. Vielen Dank für das Interview.
Danke dir.
Die News der Woche.
Ein ehemaliger Profifußballer beansprucht Verletztengeld, weil er wegen eines Meniskusschadens arbeitsunfähig ist. In dieser Zeit läuft seine Physiotherapiepraxis aber ganz gut weiter und er bezieht darüber Einkünfte. Das geht nicht zusammen, hat das Bundessozialgericht nun entschieden.
Aber von vorn, was ist geschehen? Der Mann betreibt seit dem Ende seiner Karriere als Profifußballer eine Praxis für Physiotherapie. Aus seiner aktiven Zeit als Profisportler sind bei ihm aber Meniskusschäden als Berufskrankheit anerkannt. Und wegen dieser Schäden ist der Mann arbeitsunfähig.
Trotz Wegfalls seiner Arbeitskraft als Physiotherapeut ergeben sich in der Zeit der Arbeitsunfähigkeit keine Einbußen in den Einkünften. aus seiner selbstständigen Arbeit. Der Ex-Sportler übernimmt in seiner Praxis weiterhin leitende, verwaltende und betriebswirtschaftlich relevante Tätigkeiten.
Das Sozialgericht und das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen lehnen es daher ab, dem Mann ein Verletztengeld zuzugestehen. Das Bundessozialgericht hat die Vorinstanzen nun bestätigt.
In der Urteilsbegründung vom Bundessozialgericht heißt es dann: Zwar kann bei Ausfall der Arbeitskraft eines im Betrieb voll mitarbeitenden Unternehmers davon auszugehen sein, dass ein Einkommensverlust eintreten wird. Hier hat der Kläger aber während der Arbeitsunfähigkeit in seiner Praxis weiterhin leitende, verwaltende und betriebswirtschaftlich relevante Tätigkeiten ausgeübt. Das daraus erzielte Einkommen ist auf das Verletztengeld anzurechnen.
Von wegen Bauchladenmakler. Das aktuelle Vermittlerbarometer des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW hat ergeben, dass sich Vermittler hierzulande in einer Sparte zurückhalten oder gleich gar kein Geschäft machen wollen, nämlich bei Gewerbeversicherung. Rund 20% der Befragten lassen lieber die Finger von Gewerbekunden.
Woran liegt das? Das Vermittlerbarometer macht dafür einige Gründe aus. Erstens, die zunehmende Komplexität der Produkte schreckt Vermittler ab. Zweitens, den Beratungsaufwand stufen sie zu hoch ein. Und drittens, ebenso Schadensregulierung und Haftungsrisiken.
Und das Folgende kommt noch dazu. Wir beobachten eine deutliche Reduzierung direkter Ansprechpartner für Vermittlerinnen und Vermittler, etwa in Form von Underwritern, sagt AFW-Vorständin Franziska Geusen, die selbst auf Gewerbeversicherung spezialisierte Maklerin ist. Früher konnte man im persönlichen Austausch unkompliziert maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen entwickeln. Heute dominieren standardisierte Produkte und anonyme Hotlines, auch im Gewerbebereich, sagt sie.
Die Unzufriedenheit der Vermittler mit den Versicherern zeigt sich auch in einigen Kommentaren der Befragten. Einer schreibt, der Service bei den Versicherern wird immer schlechter. E-Mails werden nicht beantwortet, die telefonische Erreichbarkeit wird gefühlt immer schlechter. Ein anderer bemängelt den fehlenden Außendienstsupport, insbesondere beim Check komplexer Risiken vor Ort. Und ein Dritter bringt es auf den Punkt mit seinem Urteil: grottenschlechte Schadenbearbeitungszeiten der Versicherer.
Ohne eine vernünftige Unterstützung vom Versicherer sehen sich viele Vermittler nicht in der Lage, die anspruchsvollen Gewerbekunden vernünftig zu bedienen. Denn eine individuelle Betreuung wird hier in der Regel schon gefordert. Versicherer, die sich also bei Gewerbekunden engagieren wollen, sollten diese Kritik aufmerksam lesen. Bei allen Digitalisierungsbestrebungen und Produktverbesserungen scheint vor allem der Service in der Bestandsbetreuung den Nerv der Vermittler zu treffen.
Ja, da ist wohl was schiefgelaufen. Der Versicherungskonzern Talanx muss eine Geldstrafe in Höhe von fast 1,1 Millionen Euro zahlen. Dazu hat ihn die Finanzaufsicht BaFin verdonnert. Der Grund? Der Versicherer hat gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes verstoßen.
Wie das? Nun, die Talanx gab nicht rechtzeitig bekannt, ab welchem Zeitpunkt und unter welcher Internetadresse der Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 öffentlich zugänglich ist. Eine solche sogenannte Hinweisbekanntmachung müssen börsennotierte Unternehmen aber spätestens 3 Monate nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums und vor dem Halbjahresfinanzbericht veröffentlichen.
Warum? Weil Finanzberichte wichtige Informationen über Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens enthalten. Ganz einfach. Und eben diese Informationen können bedeutend für die Anlageentscheidung von Investoren sein. Wenn ein Unternehmen Finanzberichte und Hinweisbekanntmachungen also nicht rechtzeitig oder gar nicht veröffentlicht, verstößt es gegen das Wertpapierhandelsgesetz. Die BaFin kann das jeweils mit einer Geldbuße ahnden. Und die kann bis zu 10 Millionen Euro oder bis zu 5% des Gesamtumsatzes des Unternehmens betragen.
Haben Sie sich das eigentlich auch schon mal gefragt? Ab wann gilt man als reich? Und welches Einkommen ist typisch für die Mittelschicht? Das ist nun offenbar geklärt, denn eine Studie des IW Köln zeigt, Singles sind ab einem Haushaltsnettoeinkommen von 1.850 Euro Teil der Mitte im engeren Sinne, eine vierköpfige Familie ab 3.880 Euro. Ab einem monatlichen Einkommen von 5.780 Euro gelten Singles als einkommensreich.
Dass eine Familie mit 4 Personen nicht das vierfache Einkommen eines Singles braucht, um zur Mitte zu gehören, liegt an der sogenannten Bedarfsgewichtung. So brauchen etwa Kinder weniger Geld als Erwachsene Und nicht jedes Familienmitglied wäscht mit der eigenen Waschmaschine.
Und wie viele Menschen sind reich? Naja, nicht allzu viele. Nämlich nur rund 4% der Menschen in Deutschland. Allerdings deckt sich das nicht mit der allgemeinen Wahrnehmung. Frühere Umfragen zeigen, dass der geschätzte Anteil einkommensreicher Menschen bei 25% liegt. Reich sind in der eigenen Wahrnehmung zumeist die anderen, sagt Studienautorin Judith Niehus. Dass man als Paar ohne Kinder mit einem gemeinsamen Einkommen von über 8.670 Euro zu den einkommensreichsten 4% der Bevölkerung zählt, überrascht viele.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.